ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Buongiorno, willkommen zu dieser Folge, in der wir natürlich über den Giro d'Italia und dessen strahlenden Sieger sprechen werden, über Tadej Pogacar. Der hat ihn mit fast 10 Minuten Vorsprung gewonnen und damit so deutlich wie seit 59 Jahren niemand. Simon Geschke ist einen starken Giro gefahren und wir reden natürlich über den Etappensieger Georg Steinhäuser. Ich bin Moritz Kasserlet, grüße euch aus meinem Heimstudio in Bremen und mit mir verbunden sind unser Radioreporter Holger Gerska in Hamburg und Michael Ostermann von Sportschau.de in Köln. Hallo ihr beiden.
Hallo Moritz, hallo Michael.
Hallo Moritz, hallo Holger.
Wir sprechen hier regelmäßig, also jeden zweiten Montag, über alles, was so wichtig ist im Radsport, haben oft auch spannende Gäste. Beim letzten Mal zum Beispiel Rick Zabel, dessen Karriere jetzt ja nach rund um Köln auch offiziell beendet ist. Hört da gerne mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Bewertet uns gerne da, wo es geht und abonniert uns, dann seht ihr immer sofort, wenn es eine neue Folge gibt. So, ihr beiden, ihr habt beide ein Wort, um die Leistung von Tadej Pogacar in den vergangenen 3 Wochen in Italien zu beschreiben.
Grandios.
Außerirdisch.
Außerirdisch. Holger, wir hatten uns am ersten Wochenende, also nach der zweiten Etappe, kurz geschrieben. Ich so, Giro entschieden, du so, wahrscheinlich ja. War Pogacar zu stark oder waren die anderen zu schwach?
Ja, da kommt beides zusammen. Da kommt natürlich inzwischen auch die Psychologie hinzu, dass jeder glaubt, er wäre nicht zu schlagen und dass man sich dann konzentriert auf den Kampf um Platz 2. Ja, er war der klar Beste. Aber natürlich hätte man auch anders gegen ihn fahren können und dann wäre dieser Vorsprung nicht so groß gewesen. Es fehlen natürlich auch einige der weltbesten Rundfahrer, sind noch ein paar ausgeschieden. Kian Otterbuchs würde ich da nennen. Und trotzdem würde ich mal damit anfangen, dass wir aus dem vergangenen Jahr ausgestiegen sind bei den großen 3 Landesrundfahrten mit 3 Siegen des Teams Wismar und uns gefragt haben, geht das denn so weiter? Werden die überhaupt noch mal je bei einer großen Rundfahrt erreichbar sein? Und jetzt sprechen wir genau vom Gegenteil, dass eine komplett andere Mannschaft das halt dominiert hat mit Tadej Pogacar. Und ja, so wie es am Ende lief, war es mit der ersten Bergankunft absehbar. Es lief eben genau so, wie die großen Radrennen der letzten 2 Monate blöderweise gelaufen sind. Die Eintagesrennen in Flandern, in Roubaix, in Lüttich, 2x Van der Poel, 1x Tadej Pogacar und jetzt beim Giro. Ein Antritt reicht und der Sieger steht fest. Und ich bleibe dabei, das hängt inzwischen auch damit zusammen, dass die Konkurrenz das eben akzeptiert und sagt, warum sollte ich alles riskieren, wenn ich doch noch Zweiter werden kann? Dann doch ein bisschen defensiver fahren. Platz 2 ist mein Ziel, bevor ich jetzt versuche, Pogacar Paroli zu bieten und dann am Ende 7. bin.
Michael, was sagt das über das Niveau und vielleicht auch über den Stellenwert des Giro aus, dass Pogacar im Prinzip komplett konkurrenzlos war?
Naja, ich würde Holger da total zustimmen, dass der Giro, wir haben das in den letzten Jahren öfter mal gesagt, dass der Giro eigentlich sehr spannend immer ist bis zum Schluss, weil eben ja, da vorne ein Fahrerfeld von Gesamtklassementsfahrern ist, dass er ausgeglichen ist. Und jetzt kommt mit Pogacar eben der Überflieger. Und Holger hat natürlich recht, also jemand wie Vingegaard, der ihm vielleicht Paroli hätte bieten können, war gar nicht am Start. Also es gibt quasi kein Duell und es ist genau das passiert, dass der Giro eigentlich, der sonst immer so offensiv gefahren wird, weil alle ihre Chance wittern, sehr defensiv gefahren worden ist. Also es ging wirklich um die Absicherung der Podiumsplätze. Niemand hat wirklich versucht, mal Pogacar aus der Reserve zu locken. Einfach, weil man gedacht hat, das funktioniert eh nicht. Und bevor ich hier irgendwas riskiere und der fährt mich dann sowieso in Grund und Boden und ich habe dann aber noch das Problem, dass ich möglicherweise gegen die, die eben nicht gezuckt haben, meinen Platz verliere. Dadurch ist es sozusagen, anders als in den Jahren zuvor, sehr viel konservativer gefahren worden, defensiver gefahren worden. Da hat Holger vollkommen recht. Und das hat zumindest was den Kampf um das rosa Trikot angeht oder um die Gesamtwertung, den Giro etwas langweiliger gemacht. Ich will nicht sagen, dass es eine langweilige Rundfahrt war, überhaupt nicht. Aber dieser Fight um das Gesamtklassement, der beim Giro eigentlich immer sehr dramatisch und spannend war, und wir haben oft erlebt, dass wirklich auf der letzten schwierigen Etappe dann nochmal ein Wechsel im rosa Trikot stattgefunden hat, das hat alles diesmal gefehlt und damit auch ein bisschen sozusagen das Salz in der Suppe dieser Rundfahrt.
Wenn ich das mit einer Statistik untermauern kann, die ich so noch nie gelesen habe bei einer großen Rundfahrt: Es hat von den besten 15 der Gesamtwertung nur Pogacar eine Etappe gewonnen. Die anderen 14 Verfolger haben kein einziges Mal gewonnen.
Ja, das ist tatsächlich erstaunlich. Ich weiß noch, dass Nils Pullitt bei uns im Tourfunk Anfang Januar gesagt hatte, ja, Pogacar kann Giro und Tour gewinnen. Da habe ich noch gedacht, okay, das musst du jetzt sagen als neuer Teamkollege vielleicht. Inzwischen denke ich, auch in Anbetracht der schwierigen Vorbereitung einiger Top-Favoriten, ja, das kann vielleicht sogar klappen. Michael, was muss Pogacar jetzt tun, um Ende Juni, ist ja gar nicht mehr weit, ironischerweise auch in Italien, in guter Form bei der Tour am Start zu stehen?
Na, sie werden einen Plan gemacht haben und es ist ihm sicherlich zugute gekommen. Und auch wenn er jetzt natürlich auch in der dritten Woche Etappen gewonnen hat und man nicht das Gefühl hatte, er hält zurück. Aber dadurch, dass es relativ schnell klar war, dass er das nach Hause fahren wird, nehme ich an, dass er nicht, also er musste ja nicht das Letzte rausholen, in Anführungsstrichen, weil er nicht gefordert war. Er konnte das quasi verwalten, hat trotzdem seine Etappen noch gewonnen. Und jetzt wird er in die Regeneration gehen und sie werden einen sehr genauen Plan gemacht haben, der darauf ausgelegt ist, dass er vor allen Dingen dann in der zweiten, dritten Woche, wenn es dann wirklich richtig, richtig schwer wird bei der Tour, da wieder auf einem Top-Niveau ist. Und du hast recht, die Frage ist, in welchem Zustand kommen die Konkurrenten an? Also Vingegaard, weiß keiner, sitzt zwar wieder auf dem Rad, aber dem fehlen natürlich jetzt wirklich Wochen der Vorbereitung. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der in der Verfassung wie in den letzten Jahren bei der Tour am Start stehen wird. Und bei Roglic und bei Evenepoel muss man auch sehen. Evenepoel haben wir ja immer gesagt, vor allen Dingen, wenn es dann ins Hochgebirge geht, also über 2000, da hat er wahrscheinlich keine Chance, mit Pogacar mitzuhalten. Ich bin eigentlich seit diesem Giro-Auftritt fast der Meinung, das Double ist schon fast unter Dach und Fach.
Da, so weit würdest du tatsächlich gehen, ja?
Ja, weil ich nicht sehe, wer ihm da Paroli bieten soll. Also der Einzige, den ich jetzt sehe, ist Roglic. Und ich bin nicht sicher, ob Roglic in diese Verfassung kommt, dass er Pogacar gefährlich werden kann. Weil ich glaube nicht, dass sich Pogacar jetzt beim Giro so derart verausgabt hat. Weil es eben sehr schnell feststand und niemand ihn wirklich in die Defensive gezwungen hat. Er konnte sozusagen das Rennen so fahren, wie er, und auch mit den Kräften haushalten. Und natürlich ist das anstrengend, eine 3-Wochen-Rundfahrt. Ich will das jetzt nicht falsch verstanden wissen. Der hat natürlich Körner gelassen, aber dadurch, dass er nie wirklich bangen musste, kämpfen musste um dieses rosa Trikot, hat er auch psychisch wahrscheinlich nicht so viel auf der Straße gelassen, wie wenn er da wirklich bis zum Schluss hätte kämpfen müssen und sich Angriffen ausgesetzt gesehen hätte.
Ein Gegenargument habe ich, ja. Wenn ich das bringen darf. Bisher hat es Tadej Pogacar noch nie geschafft, in seiner Karriere nach einer 3-wöchigen Rundfahrt Wochen danach nochmal in Topform zu kommen. Er hat ja oft genug versucht, Weltmeister zu werden, ob im Zeitfahren oder im Straßenrennen. Er war ganz oft dabei im September und er hat es nie geschafft. Das galt auch übrigens für das vergangene Jahr, als die WM ja ein bisschen näher an der Tour de France dran war. Das war vielleicht nicht sein Kurs, aber es gab schon Strecken, zum Beispiel in Australien 2022, wo er sehr gerne Weltmeister geworden wäre. Auch im Zeitfahren, plötzlich wird er Zehnter bei so einer WM. Also dieser Abfall, den ja jeder irgendwo spürt, der war bei ihm auch bisher immer zu registrieren. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie das hinbekommen. Und auch gleich einmal ein Gedanken in Richtung des Teams Bora. Mich hätte dieser Giro interessiert mit Lennart Kemner, mit einem Lennart Kemner und Daniel Martinez als Doppelspitze, so wie es geplant war, und mit einem Florian Lipowitz, der nicht erkrankt ausscheiden musste, denn der war ja wirklich toll drauf. Bei der ersten Bergankunft war er gefühlt der zweitstärkste in diesem Feld nach Tadej Pogacar. Mit diesen dreien, wenn sie es wirklich drauf angelegt hätten, schade, dass wir das nicht gesehen haben. Und deswegen setze ich tatsächlich, wie du es gerade schon gesagt hast, Michael, ein bisschen auf Primož Roglič, wobei, wie gesagt, da muss ihm Pogacar Pogacar in Sachen Leistung wirklich entgegenkommen. Also er darf nicht mehr so stark sein, wie er es jetzt war.
Ja, über die Ausgangslage für Bora oder bei der Tour wird es dann ja heißen Red Bull, würde ich gerne gleich sprechen. Nur einmal kurz den Gedanken aufgegriffen noch, dass Pogacar tatsächlich das Double holen könnte. Also Giro-Sieg und Tour-Sieg in einem Jahr. Das ist zuletzt Marco Pantani gelungen, 1998. Und wir wissen alle, was der Radsport damals für eine Zeit hatte. Was käme da uns auf uns zu, sollte es Pogacar tatsächlich schaffen?
Ja, wenn ich das mal aufgreifen darf, es wäre sehr, stilbildend oder es würde zu dieser zu diesem Szenario passen. Die Italiener wollen ja Pantani ehren mit dem Tourstart in Florenz. Ich habe da rebelliert bei mir der Magen, wenn man einen der schlimmsten Doper, egal welches persönliche Schicksal er hinterher hatte, ehrt. Also da falle ich vom Glauben ab, aber das können wir dann auch noch in Italien diskutieren. Ja, es war eine andere Zeit. Ich glaube aber, dass es damals vielleicht mit all diesen Medikamenten, die ja die Topfahrer im Wesentlichen alle zur Verfügung hatten, vielleicht noch ein bisschen schwieriger war, das Double zu schaffen, als es jetzt der Fall ist, wo sich ja sehr vieles auf sehr wenige Fahrer konzentriert. Also wir gehen ja nicht in die Tour de France und sagen, es gibt 8 Kandidaten, die Tour de France gewinnen können. Maximal gibt es 4. Vielleicht fällt jemand noch ein 5. Name ein. Und das ist mal die Frage, ob die alle auch an den Start gehen. Stichwort Jonas Vingegaard. Ich weiß nicht, ob man diese grundsätzliche Diskussion, kann man Tadej Pogacars Leistungen nur mit Doping erklären, haben wir ja oft genug geführt. Wir haben sie auch über Jonas Vingegaard geführt. Momentan bis auf den sehr schwierigen Hintergrund seiner Mannschaft spricht gar nichts gegen ihn. Es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt und solange das so ist, müssen wir einfach von diesen Supertalenten ausgehen, die diese Ära einfach jetzt prägt und deswegen wäre es auch nicht erstaunlich, dass einer von diesen Supertalenten oder einem dieser Supertalenten es gelingt, dann dieses Double zu schaffen.
Bora Hansgrohe hat 2 große Fahrer geholt. Der eine hat sein Soll erfüllt. Daniel Martinez, 2. geworden beim Giro. Jetzt ist Primoz Roglic dran, um bei der Tour eine gute Rolle zu spielen. Kann man sagen, dass dieser 2. Platz von Martinez auch schon ein bisschen Druck nimmt von dieser Mannschaft, weil sie eben schon einen Achtungserfolg jetzt feiern kann mit Platz 2 beim Giro?
Ich fürchte nein. Und zwar haben sie bei Bora jetzt wirklich alles auf diese Karte gesetzt. Sie wollen unbedingt die Tour gewinnen. Den Giro haben sie schon einmal gewonnen. Und ja, Dani Martinez hat sich als der Kapitän erwiesen, der er sein sollte, als Best of the Rest sozusagen hinter Pogacar, wenn auch mit deutlichem Abstand. Aber er ist das erste Mal bei einer 3-Wochen-Rundfahrt aufs Podium gefahren, dass er einwöchige Rundfahrten kann, das wusste man und ich glaube, er hat da jetzt wirklich auch für sich und für die kommenden Jahre sehr viel Selbstvertrauen getankt und wenn mal einer von den ganz Großen nicht am Start ist, hat er durchaus eben die Möglichkeit auch mal eine Grand Tour zu gewinnen, wie das Jai Hindley ja auch gelungen ist. Also ich glaube, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass das Team, so empfinde ich das, Holger, du bist vielleicht sogar noch ein bisschen näher dran, aber ich empfinde das Team als sehr, sehr nervös. Auch jetzt mit dem Einstieg von Red Bull und wie geht es mit Roglic und so. Ich habe so das Gefühl, dass sie sehr aufgeregt sind und sehr auf diese Karte Tour de France setzen, in der Hoffnung, dass Roglic da eben um den Gesamtsieg mitfährt und am besten sogar das gelbe Trikot dann eben nach Nizza trägt, wo die Tour ja dieses Jahr endet. Und ich fürchte, das nimmt kein bisschen Druck.
Ja. Das sehe ich auch so. Also ist alles, was Ralf Denk in diesen 13, 14 Jahren seiner Mannschaft ausgezeichnet ist, ist dieser Stufenplan immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es fing an mit, wir wollen einmal zur Tour de France, wir wollen einmal ein Monument gewinnen, das hat dann Peter Sagan geschafft, wir wollen einmal eine Tour-Etappe gewinnen, wir wollen einmal eine Grand Tour auf einem Podiumsplatz beenden, wir wollen einmal eine Grand Tour gewinnen. Alles abgehakt, es fehlt jetzt natürlich noch der große Erfolg bei der Tour. Podium. Erster Schritt, Gesamtsieg, der 2. Schritt. Und wann immer man mit ihnen spricht, spielt das die alles übergeordnete Rolle. Wie fit ist Primoz Roglic? Wie fit sind die anderen? Man hat ja bei unseren Fernsehkollegen von Eurosport, Rolf Aldag, jetzt auch immer gehört, das spielt schon eine ganz große Rolle in der Gedankenwelt. Wie geschwächt kommt diese Mannschaft, die sie als die Hauptrivalenmannschaft anerkennen, aus dem Giro d'Italia heraus? Wie sehr muss er kämpfen? Wie sehr müssen seine Helfer kämpfen und arbeiten? Wir wohl alle wissen, dass natürlich noch eine Handvoll anderer Helfer parat stehen für Pogacar, die dann beim bei der Tour de France antreten könnten. Juan Ayuso beispielsweise, Nils Polit natürlich, der da gesetzt ist, Mark Hirschi ja auch. Und da kommt natürlich noch was ganz anderes und das spielt in der Gedankenwelt tatsächlich die große Rolle. Ob das jetzt mit Nervosität verbunden ist, weiß ich nicht. Versteht mal, sie haben eine klare Strategie, alles auf Roglic, sie lassen die Sprinter zu Hause. Sie haben eigentlich keinen Plan B in der Tasche, wenn das schief geht. Sie haben natürlich Hindley und Vlasov als Edelhelfer, die sind gut genug, um helfen zu können, wenn sie in Topform sind. Ob sie auch in Topform helfen wollen einem Primož Roglic, das wird die Aufgabe der Mannschaft sein. Dieses Team so zu bilden, dass die füreinander fahren. Sie haben noch eine Gaudenz dabei fürs Flache, so zumindest ist der Plan. Das ist bis hierher alles gut aufgebaut und dieser Tatsache ist die Saison untergeordnet. Dass das jetzt nicht so optimal lief mit dem Giro, trotz des zweiten Gesamtplatzes. Sie hätten natürlich gerne eine Etappe gewonnen. Das liegt auch daran, dass sie eben Florian Lipowitz verloren haben, schon in der ersten Woche, und dass Lennart Kemner gar nicht dabei sein konnte. Dann wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen anders geworden.
Ich habe gelernt, beim Giro fliegen auch mal Skifahrer über die Zielgerade und über den Tagessieger. Julien Alaphilippe ist zurück und wir haben einen neuen deutschen Star, Georg Steinhauser. Holger, stell uns den mal vor.
Ja, gar keiner, der so den normalen Weg eines Radprofis in den jungen Jahren in Deutschland gegangen ist, die dann irgendwann auffallen, weil sie entweder bei einer Junioren-WM Medaillen gewinnen. Emil Herzog ist ja Juniorenweltmeister geworden, Marius Meyerhofer Silber geholt vor ein paar Jahren, oder weil sie in der Tour de l'Avenir auffallen oder bei anderen Nachwuchsrundfahrten. Georg Steinhauser war gefühlt immer da, aber er hat nie irgendwo den herausragenden Erfolg, dass man jetzt gesagt hat, okay, da kommt einer, der wird definitiv einer. Er war ja dann in einer kleinen österreichischen Mannschaft als U23-Fahrer und hat tatsächlich Jonathan Wouters als einem der führenden Teamchefs der World Tour so gefallen, dass der gesagt hat, das ist ein Talent, den hole ich mir. Jetzt ist er 22, das darf man nie vergessen, gefühlt ist er schon länger dabei, aber er ist erst 22. Er kommt aus dem südlichsten Zipfel des Allgäus, aus Scheidegg. Dort ist sein Vater natürlich sein Entdecker gewesen, Tobias Steinhauser, sehr guter Profi bei den Teams Team Mobil und Gero Steiner beispielsweise. Größter Erfolg, Platz 5 bei der Weltmeisterschaft 2000. Und und dann ist er auch ein Verwandter oder war von Jan Ulrich. Ich weiß gar nicht, ist man immer Neffe oder ist es ehemaliger Neffe? Da geht's munter hin und her, da bin ich kein Experte. Feststeht, Jan Ulrich war mit der Schwester seines Vaters jahrelang verheiratet. Also Jan Ulrich war der Mann seiner Tante bis vor 5, 6 Jahren.
Ja, also Georg Steinhauer ist der Neffe von Sarah Steinhauser und mit der war Jan Ulrich verheiratet. Und der war sehr stolz. Also er hat auch reagiert in den sozialen Medien. Das waren sehr ehrliche, nette Worte, die er da an seinen Neffen gerichtet hat. Und Georg Steinhauser hat ja nicht nur eine Etappe gewonnen, er ist auch zweimal Tagesdritter geworden. Und das eben als 22-Jähriger bei einer Grand Tour. Was traust du ihm in naher Zukunft zu?
Ja, erstmal muss er das jetzt verkraften, ne? Dass er ist mit 22 diese 3 Wochen, auch in der letzten Woche, noch unter Vollbelastung gefahren. Der war zwischendurch krank. Natürlich kam jetzt die Frage auf, da kann man doch nochmal gleich eine Tour de France dranhängen, wenn man so gut in Form ist und so viele gute Etappenjäger hat, diese Mannschaft IF, Education First und auch nicht. Das wird natürlich nicht passieren. Sie werden ihn erstmal rausnehmen. Er wird natürlich deutsche Meisterschaften fahren, keine Frage. Er ist sicherlich auch ein Kandidat für die Weltmeisterschaften Ende September in der Schweiz für ein deutsches Nationalteam. Aber ich kann mir beispielsweise gar nicht vorstellen, dass er auch noch die Vuelta fährt in diesem Jahr. Es wird Auftritte geben bei kleinen Rundfahrten. Und dann wird es auch auf ihn ankommen, die Frage zu beantworten, was will ich? Will ich mal auf dem Podium landen und will ich es mal probieren? Das ist so eine Lennart Kemner Frage. Oder bin ich eben der Etappenjäger und fahre künftig solche Landesrundfahrten genauso wie jetzt hier, nämlich mit dem Fokus auf einzelne Etappen. Was von beidem liegt mir? Und als 22-Jähriger hat man alle Zeit der Welt, das herauszufinden. Und ich kann mir gut vorstellen, so sehr wie Jonathan Wouters in diesem Team auf ihn setzt und auf ihn baut, werden sie das vielleicht beim Giro im kommenden Jahr einmal ausprobieren auf Gesamtwertung, wohin das führen kann.
Und was auch auffällig war, es war so ein bisschen der Giro teilweise der jungen Sprinter. Ne? Jonathan Milan, 23 Jahre jung, Olaf Koy erst 22. Und in dem Zusammenhang will ich euch mal vorspielen, was mir Rick Zabel in der letzten Folge gesagt hat. Das finde ich sehr spannend.
Dieser Fahrertyp klassischer Sprinter, den wird es in 3 bis 5 Jahren gar nicht mehr geben. Also es wird auch die Sprinter, also bin ich davon überzeugt, kann man auch Namen nennen. Also ich glaube, Groenewegen, Bennett, Caleb Ewan, wie sie alle heißen, ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
Was meinst du denn genau?
Ich meine mit klassischen Sprinter dieses typische Bild, sehr, sehr schnell im Sprint, aber nicht so gut berghoch.
Okay.
Wenn du dir jetzt, gestern habe ich den Giro d'Italia geguckt, Caden Groves ist ja eigentlich auch ein Sprinter, ist aber bei 20 Mann in der Spitzengruppe vorne mit dabei. Ein Jasper Philipsen, der ist der schnellste Sprinter momentan, aber wenn der will, also auf 20 Minuten berghoch hängt den halt kaum jemand ab, ne? Also der kann da 20 Minuten richtig schnell berghoch fahren. Da bin ich schon 15 Minuten abgehangen. Also
ein Wort von Art ist wahrscheinlich das Extrembeispiel.
Genau,
ne?
Genau, also solche Typen. Und ich glaube, es geht halt in diese Richtung Wout van Aert, dass es einfach Fahrer gibt, die so ein hohes Level haben, das macht die Rennen natürlich auch viel härter, dass die Rennen viel selektierter sind. Und dann kommen halt meistens oft kleinere Gruppen nur noch an und die klassischen Sprinter sind abgehangen. Also man sieht das ja auch, finde ich, auch an dem Beispiel vielleicht von Bora, dass auch die Teams sind einfach viel mehr interessiert an GC-Teams und an einem Team, was halt aus hügelfesten Fahrern besteht und guten Bergfahrern. Ich glaube einfach, dass dieses klassische Sprinter-Ding nicht mehr so attraktiv ist vielleicht für die Teams oder dass auch einfach gesagt wird, es gibt halt ein Wout van Aert, es gibt Jasper Philipsen, die sind halt auf 17 von 21 Etappen wahrscheinlich dabei bei der Tour de France, wo halt unser klassischer Sprinter nur bei 5 Ankünften dabei ist. Mhm. Wir brauchen ums grüne Trikot eh nicht mehr mitfahren. Das heißt, ich denke, so wird es halt kommen, dass es halt einfach Allrounder gibt, die gut sprinten können am Ende und das Leistungsniveau so hoch geht, dass wenn du nicht die Werte mehr fahren kannst, dann bist du halt raus. Ganz klar.
Spannende These. Was hältst du davon, Michael?
Ja, also so wie er das hier schildert, ich glaube, ich ahne, was er meint, aber ich glaube, dass er da vielleicht nicht so ganz präzise argumentiert. Also ich glaube, das hat man ja auch gesehen, was der moderne Radsport macht, ist, er macht nicht mehr so diese, ich glaube, und dann gab es noch eine Etappe, die wirklich brettflach waren. Das passiert nur noch selten. Und deswegen müssen Sprinter in Zukunft halt, ihr erinnert vielleicht euch an Etappe 3, die ist mir jetzt gerade haften geblieben, wo Pogacar losgesprintet ist mit Thomas am Hinterrad und die versucht haben, da auf diesem letzten Anstieg 2-3 Kilometer vor dem Ziel den Sprintern sozusagen Schnippchen zu schlagen. Und am Ende gab es dann eben doch einen Sprint, der war zwar dann nicht mehr der Massensprint, aber eben die führenden Sprinter waren eben dabei. Und das ist, glaube ich, das, was Sprinter können müssen. Sie müssen in der Lage sein, auch etwas, ich sag mal, Klassikerprofile und auch mal vielleicht einen etwas längeren Anstieg kurz vor dem Ziel gut zu bewältigen, um ihre Chancen dann zu wahren. Und ich glaube, es wird einfach ein neuer Sprintertyp sein. Und er hat schon recht, also so Leute wie Caleb Ewan, die immer, wenn die Straße schräg wird, Schwierigkeiten bekommen, die wird es wahrscheinlich in der Form nicht mehr geben, so diese ganz reinen. Es muss so ein bisschen, man muss so ein bisschen flexibler sein und dann ein etwas mehr ein Allrounder-Typ. Aber am Ende haben wir gesehen, auch heute Tim Merlier oder Merlier spricht man es, glaube ich, aus, das war wirklich ein kraftvoller Sprint, den er da heute nochmal hingelegt hat. Und insofern jein, würde ich sagen, bei dieser These. Ich ahne, was er meint, aber es wird weiter Sprinter geben und Sprintspezialisten geben. Insofern, die werden ein bisschen mehr können müssen als vielleicht Caleb Ewan oder, also ohne, dass ich jetzt Caleb Ewan irgendwie hier als schlechten Radfahrer bezeichnen würde, Gott behüte, aber.
Hat er ja selber genannt,
ihr wisst, was er meint.
Als Beispiel, ja, genau. Die Frage ist ja, das ist ja auch so ein bisschen seine These, dass es sich für die großen Teams vielleicht gar nicht mehr lohnen könnte, in naher Zukunft reine Sprinter mitzunehmen, weil es vielleicht weniger Sprinter-Etappen noch geben wird als jetzt schon und der Kampf ums grüne Trikot von Beginn an von anderen Fahrertypen ausgetragen wird. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen seine Meinung, ne? Holger, was hältst du davon?
Na gut, aber wenn wir Wenn wir es,
ja, weiß ich gar nicht.
Wenn ich ganz kurz, wenn ich da kurz noch einmal reingehen darf. Also wir hatten jetzt, weil diese These, es wird weniger Sprintetappen geben, 3 Etappensiege von Tim Merlier, wir hatten 3 Etappensiege von Jonathan Milan, das sind schon mal 6 Sprintetappen.
Und
Olaf Koy ist der 7. Oder die 7. Etappe. Also da wage ich halt auch zu bezweifeln, ob die These richtig ist. Aber Holger, sag du gerne.
Ja, genau das wäre jetzt auch mein Argument gewesen. Wir hatten noch im vergangenen Jahr bei der Tour de France, 6 Sprints. Jasper Philipsen hat 4 davon gewonnen. Letztlich war es dann, einmal war es Mats Pedersen, einmal war es Jordi Meus in Paris. Jetzt 7, einer wurde knapp verhindert, weil sie sich verspekuliert haben. Also es hätte sogar 8 geben können. So gesehen, ich glaube auch, die These ist richtig. Jasper Philipsen ist, glaube ich, ein gutes Beispiel eines Sprinters, der wirklich sehr, sehr vieles kann, sehr viel mehr kann. Auf Deutschland bezogen, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten zu wollen, aber es geht eher in Richtung André Greipel als in Richtung Marcel Kittel-Typ. Für die kommenden Jahre. Das hängt aber, glaube ich, damit zusammen, dass die Etappen grundsätzlich auch für Sprint-Etappen ganz, ganz anders gefahren werden, nämlich viel, viel schneller. Das hatten wir jetzt beim Giro. Jeden Tag war angepeilt zwischen 17.15 und 17.20 Zielankunft. Wer um 17.05 den Fernseher angemacht hat für die letzten Kilometer, hat oft kein Giro mehr gesehen, weil sie schon längst im Ziel waren. Und das galt auch für diese Etappen, die am Ende im Sprint zu Ende gegangen sind. Deswegen ja, dieser völlig andere Fahrertyp, der vielleicht verlangt wird, ob der jetzt sich schon so 100% rausgebildet hat. Ich glaube, dass mit Jonathan Milan, einer, der jetzt auch wieder in den Bahnvierer wechseln wird und in Paris mit dem Vierer auf der Bahn Olympiasieger werden will, der wirklich kein guter Kletterer ist, ob das verhindert, dass er in den nächsten Jahren Erfolge feiert, da bin ich ja mal gespannt, aber es wird sicherlich nicht so einfach werden für ihn.
Über wen wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, Simon Geschke. Bei seinem letzten Giro auf Platz 14 in der Gesamtwertung gefahren. Das ist wirklich aller Achtung wert. Er hat zwischendurch versucht, das blaue Bergtrikot zu holen. Also getragen hat er es ja zwischendurch mal stellvertretend für Pogacar, der die Wertung auch gewonnen hat, aber natürlich rosa getragen hat. Und Geschke wollte es halt richtig haben, hat nicht ganz geklappt. Wie sehr hat er dich beeindruckt, Michael?
Ja, sehr, ne? Also man merkt, dass das Feuer noch in ihm lodert. Also es ist nicht so, dass er so eine Tour de Honneur da macht und sagt, ich gucke mir das jetzt alles nochmal an und bin zufrieden damit. Nein, der will wirklich sportlich nochmal das Letzte auch aus sich herauskitzeln. Und das macht Spaß, ihm zuzusehen, muss man einfach sagen. Also wie er sich engagiert, wie er kämpft, also das blaue Trikot. Ich weiß gar nicht, ob er selber daran geglaubt hat, dass er da eine Chance hat, weil es eben so klar war, dass Pogacar das Ding so dominiert, dass er auch diese ganzen Bergpunkte da unterwegs mit einsammelt. Aber allein die Tatsache, dass er eben es versucht hat, zumindest Punkte zu sammeln und sich da reingehängt hat. Ich hätte ihm gegönnt, wenn er nochmal das Glück gehabt hätte, vielleicht bei so einer dieser Ausreißer zu sein, die bei so einer Bergetappe ins Ziel kommen, aber das hat das Rennen dann eben auch verhindert. Aber à la Bonheur. Also da, ich glaube, viele Radsportfans werden ihn vermissen, auch für seine Art und Weise, wie er da gefahren ist.
Ja, und zwar über die Landesgrenzen hinaus, ne? Also auch wenn man mal die deutsche Brille absetzt, das ist ja genau so ein Typ, den du einfach magst als Zuschauer oder als Zuschauerin. Einer, der immer wie alles versucht, auch nicht jeden Tag das auch richtig einschätzen kann, dass es halt nicht jeden Tag funktioniert, aber den du irgendwie immer auf dem Zettel haben musst. Und meistens scheitert er, aber irgendwie bist du dann trotzdem mit voller Elan dabei. Und ja, Holger, es ist seine letzte Saison. Muss man da nicht sagen, das geht eigentlich noch ein bisschen länger?
Ja, aber er geht auf die 40 zu langsam und er hat das ja freiwillig auch sich so ausgewählt. Und sagt, es ist jetzt wirklich mal gut. Er hat es ja auch ganz offensiv verkauft, dass das sein Wunschrennen war für dieses letzte Jahr, noch einmal Giro d'Italia fahren. Er hat jetzt auch schon durchblicken lassen, dass er nicht abgeneigt wäre im Sommer nochmal in Frankreich aufzutauchen. Wir werden mal sehen, wie die Mannschaft aufgestellt ist, denn er hat natürlich auch ein bisschen das Glück, dass Cofidis weder einen überragenden Sprinter hat, noch einen, der in der Gesamtwertung jetzt davon ganz vorn mitfahren wird. Natürlich haben sie dann ein, zwei Karten, die sie auch spielen wollen, haben es ja vorher auch erfolgreich getan mit Etappensiegen, diese Mannschaft Cofidis. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihn auch deswegen mitnehmen, weil er immer dafür da ist, auch das Trikot in Ausreißergruppen zu zeigen. Und das ist ein Vorteil in dieser Mannschaft gewesen. Das ist so ein bisschen auch der Nachteil von anderen deutschen Radprofis, die hier dabei waren, wie Maximilian Schachmann. Der hätte sich bestimmt auch gern öfter mal vorn gezeigt, ist ja auch in ebenso guter Form gewesen. Aber er musste natürlich irgendwann taktische Aufgaben erfüllen für den zweiten Platz von Daniel Martinez.
Ja, aber das ist ja, also Simon Geschke, was ich eben schon angedeutet hatte, ist ja tatsächlich so einer, den die Franzosen auch mögen, ne? Der so sein Herz in die Hand nimmt. Und kann man das auch vorstellen, dass so ein französisches Team sagt, das ist einer, mit dem wir nochmal Aufmerksamkeit erwecken können. Und warum nicht? Gucken wir mal, was die nächsten Wochen so bringen. Ihr beiden, es sind jetzt noch gut 4 Wochen bis zum Tourstart. Wie sind eure Pläne so bis dahin?
Ja, gut vorbereiten, ne? Man muss ja gut vorbereitet sein auf das, was kommt. Und da ich mit vielen anderen Dingen beschäftigt war, muss ich jetzt wirklich in die heiße Phase der Vorbereitung einsteigen, mich nochmal mit der Strecke intensiver befassen und auch mit den Fahrern, die dort am Start stehen werden oder stehen sollen. Und einfach, ja, dann gucken, dass man heile ankommt und eine gute Tour mitfährt.
Holger, ja, du bist bei den deutschen Meisterschaften wahrscheinlich auch, ne?
Ich bin bei den deutschen Meisterschaften, ja, jetzt so nach, da geht's mir fast so wie den Radprofis, nach 21 Etappen Giro bin ich auch mal ganz dankbar, jetzt mal eine Woche kein Radrennen zu gucken, werde aber natürlich dann die beiden großen Vorbereitungsrundfahrten auch im Auge behalten, denn da sieht man ja dann, wie die Form von denen ist, die wir jetzt nicht gesehen haben, heißt Dauphiné-Rundfahrt, da werden ja nach Lage der Dinge Evenepoel und Roglic aufeinandertreffen, Vingegaard werden wir nicht sehen vor der Tour, wenn wir ihn bei der Tour sehen, dann wird das sein erstes Rennen wieder. Und natürlich gilt es genau wie bei Michael auch, dann die einzelnen Etappen vorzubereiten. Das ist immer eine Menge Arbeit, 3-4 Stunden pro Etappe. Das geht dann irgendwann los und dann hoffe ich, dass ich während der deutschen Meisterschaft möglichst viele deutsche Tourstarter treffe. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob die Anzahl so groß ist. Ich mache mir zum Beispiel Sorgen um Pascal Ackermann, der bei Rund um Köln im Sprint keinen guten Eindruck hinterlassen hat und auch vorher in Dünkirchen nicht, aber der natürlich auch verletzt war und von dem ich hoffe, dass es ihm besser geht als beim Team Bora, sondern dass seine Mannschaft wirklich auf ihn setzt bei der Tour und dass wir eben dann die Fahrer, auf die wir jetzt so setzen können, bei der Tour auch sehen aus deutscher Sicht. Also beispielsweise Nils Polit oder natürlich auch für Bauhaus, der sich ja auf die Tour vorbereiten will und hoffentlich noch 3, 4, 5 andere, Nico Denz beispielsweise, aber viel mehr fürchte ich, wären das dies Jahr nicht und das hoffe ich, dass der ein oder andere vielleicht noch einen Startplatz erkämpft jetzt in den Vorbereitungsrennen im Juni.
Ich kenne auch 2 Kollegen von uns, die jetzt wahrscheinlich noch eine Menge zu tun haben, Uli Fritz und Marc Drumm vom Saarländischen Rundfunk, die eine Doku-Serie produzieren gerade über die großen Tour-Favoriten, unter anderem ja auch das Team Bora Hansgrohe und Primoz Roglic jetzt schon seit vielen Wochen und Monaten begleitet und diese Serie wird dann rechtzeitig zum Tourstart auch erscheinen in der ARD-Mediathek. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns in gut 2 Wochen wieder. Also jeden zweiten Montag kommen wir raus. So plus minus, manchmal hängt das auch davon ab, wie unsere Gesprächspartner so Zeit haben. Könnte beim nächsten Mal auch der Fall sein, dass wir vielleicht erst am Dienstag kommen, aber so roundabout in 2 Wochen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Michael und Holger, ich danke euch sehr für dieses Mal.
Sehr gern.
Sehr gerne. Danke euch.
Ihr hört den Tourfunk natürlich in der ARD-Audiothek. Und überall dort, wo es Podcasts gibt, abonniert uns gerne, folgt uns und empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr mögt, bewertet uns. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin Moritz Kasserlet, sage ciao.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.